Nachtrag Wärmepumpe. Ergänzung zu Handlungsfeld 4 nach der Lernzusammenfassung vom 20. Juli. Frage 97. Nennen Sie die Hauptbestandteile einer Wärmepumpe. Antwort. Erstens, der Verdampfer. Er nimmt Wärme aus der Quelle auf. Das Kältemittel verdampft. Zweitens, der Verdichter, auch Kompressor. Er erhöht unter Einsatz elektrischer Antriebsenergie Druck und Temperatur. Drittens, der Verflüssiger, auch Kondensator. Er gibt die Wärme an den Heizkreis ab. Das Kältemittel verflüssigt sich. Viertens, das Expansionsventil, auch Drossel. Es entspannt das Kältemittel auf den Ausgangsdruck. Dazu kommen das Kältemittel als Arbeitsmedium und die Regelung. Diese vier Bauteile bilden den geschlossenen Kältemittelkreislauf. Frage 98. Welche natürliche Wärmequelle ist für die Nutzung mit der Wärmepumpe optimal? Bitte begründen.
Antwort: Das Erdreich bzw. das Grundwasser. Begründung: Beide liefern eine hohe und über das Jahr nahezu konstante Quellentemperatur. Das Erdreich ist ab etwa 10 Metern Tiefe konstant rund 10 Grad warm. Das Grundwasser liegt bei 8 bis 12 Grad. Daraus folgt ein kleiner Temperaturhub und damit eine hohe, gleichmäßige Arbeitszahl. Kein Leistungseinbruch bei tiefen Außentemperaturen und keine Abtauverluste. Bei der Außenluft ist es genau umgekehrt. Sie ist dann am kältesten, wenn die Heizlast am größten ist. Die höchste Effizienz hat die Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Sie ist aber wasserrechtlich genehmigungspflichtig und von der Wasserqualität abhängig. In der Praxis ist die Erdwärmesonde der beste Kompromiss. Frage 99. Was versteht man unter der monoenergetischen Betriebsweise einer Wärmepumpe?
Die Wärmepumpe deckt den weit überwiegenden Teil des Wärmebedarfs. Unterhalb des Bivalenzpunkts schaltet ein elektrischer Heizstab als Spitzenlast zu. Da beide Erzeuger dieselbe Energieart nutzen, nämlich Strom, heißt die Betriebsweise monoenergetisch. Zur Abgrenzung: Monovalent bedeutet, die Wärmepumpe deckt allein 100% der Heizlast, typisch bei Sohle- und Wasserwärmepumpen. Bivalent bedeutet, ein zweiter Erzeuger einer anderen Energieart springt ein, also ein Gas- oder Ölkessel, und zwar in Bivalent-Paralleler, Teilparalleler oder alternativer Schaltung. Frage 100. Erklären Sie die Leistungszahl einer Wärmepumpe. Wodurch wird sie beeinflusst und wie grenzt sie sich zur Jahresarbeitszahl ab?
Die Leistungszahl, COP, ist die abgegebene Heizleistung geteilt durch die aufgenommene elektrische Leistung. Sie ist ein Momentanwert, gemessen am Prüfstand unter Normbedingungen, und wird immer mit dem Betriebspunkt angegeben, etwa B0 W35, also Sohle 0 Grad und Vorlauf 35 Grad, oder A2 W35, also Außenluft 2 Grad. Maßgeblich beeinflusst wird sie vom Temperaturhub, also der Differenz zwischen Quellentemperatur und Vorlauftemperatur. Je kleiner der Hub, desto höher der COP. Faustregel: 1 Kelvin niedrigere Vorlauftemperatur bringt rund 2,5% mehr Effizienz. Deshalb Flächenheizung statt Heizkörper und eine möglichst warme, konstante Quelle. Die Jahresarbeitszahl ist dagegen der reale Betriebswert über ein ganzes Jahr. Abgegebene Wärmemenge geteilt durch aufgenommene elektrische Energie,
einschließlich Hilfsstrom für Pumpen, Regelung und Heizstab. Frage 101. Erklären Sie den Begriff GWP.
GWP steht für Global Warming Potential, also das Treibhauspotenzial. Es gibt an, wie stark ein Kältemittel im Vergleich zu Kohlendioxid, dessen GWP 1 beträgt, über einen Zeitraum von 100 Jahren zur Erderwärmung beiträgt, wenn es freigesetzt wird. Beispiele: R290, also Propan, hat GWP 3. R32 hat 675, R134a hat 1430. R410a hat 2088. Natürliche Kältemittel wie R290, R744, also Kohlendioxid, und R717, also Ammoniak, haben sehr niedrige Werte und sind zukunftssicher. Die F-Gas-Verordnung staffelt Verbote für das Inverkehrbringen von Kältemitteln mit hohem GWP. R290 ist allerdings brennbar, Sicherheitsgruppe A3. Deshalb sind Schutzbereich und Aufstellabstände einzuhalten. Frage 102. Welche Wärmepumpen benötigen eine Abtauung und warum?
Antwort: Luft, Wasser und Luft-Luft-Wärmepumpen. Am Verdampfer wird die Außenluft unter ihren Taupunkt abgekühlt. Liegt die Verdampfungstemperatur unter 0 Grad, in der Praxis ab etwa plus 7 Grad Außentemperatur, schlägt sich die Luftfeuchte als Reif und Eis auf den Lamellen nieder. Die Eisschicht behindert Wärmeübergang und Luftvolumenstrom. Leistung und Arbeitszahl brechen ein. Abgetaut wird meist durch Kreislaufumkehr, also Prozessumkehr, oder Heißgasabtauung, seltener elektrisch. Sohle- und Wasserwärmepumpen benötigen keine Abtauung, weil die Quelle frostfrei bleibt, beziehungsweise die Sohle frostgeschützt ist. Frage 103. Darf bei einer Wasser-Wasserwärmepumpe eine gewisse Wärmequellentemperatur nicht unterschritten werden? Bitte begründen.
Antwort: Ja, die Eintrittstemperatur des Grundwassers darf herstellerseitig meist 7 bis 8 Grad nicht unterschreiten, die Austrittstemperatur nicht unter etwa 4 Grad fallen. Begründung: Im Verdampfer wird dem Grundwasser Wärme entzogen. Anders als die Sohle ist reines Grundwasser nicht frostgeschützt. Sinkt die Temperatur zu weit ab, vereist der Plattenwärmetauscher und wird durch die Volumenausdehnung des Eises zerstört. Deshalb braucht es eine Temperaturüberwachung mit Sicherheitsabschaltung und eine ausreichende Fördermenge. Hinzu kommt die wasserrechtliche Begrenzung der Abkühlung und der Wiedereinleitungstemperatur. Frage 104. Was versteht man unter der Kälteleistung einer Wärmepumpe?
Antwort: Die Leistung, die der Verdampfer der Wärmequelle entzieht, also die kalte Seite des Prozesses. Es gilt: Kälteleistung gleich Heizleistung minus elektrische Aufnahmeleistung. Beispiel: 10 Kilowatt Heizleistung bei 2,5 Kilowatt Leistungsaufnahme ergeben 7,5 Kilowatt Kälteleistung. Sie ist die maßgebende Größe für die Auslegung der Wärmequellenanlage, also für Sondenlänge, Kollektorfläche und Fördermenge. Frage 105. Benennen Sie zwei Kühlungsvarianten einer Wärmepumpe und wie sie sich unterscheiden.
Antwort:
Erstens die passive Kühlung, auch Natural Cooling. Nur Umwälzpumpe und ein Wärmetauscher arbeiten, der Verdichter bleibt aus. Die Raumwärme wird direkt an die kühle Quelle abgegeben. Sehr geringer Stromverbrauch, regeneriert zugleich das Erdreich, aber begrenzte und nicht regelbare Kühlleistung. Nur bei Sohle- und Wasserwärmepumpen möglich. Zweitens die aktive Kühlung, also reversibler Betrieb. Der Kältekreis wird über ein Vierwege-Umschaltventil umgekehrt, die Wärmepumpe arbeitet als Kältemaschine. Deutlich höhere und regelbare Kühlleistung, auch bei Luftwärmepumpen möglich, aber erheblich höherer Stromverbrauch. Bei beiden Varianten ist bei Flächenkühlung ein Taupunktwächter erforderlich, sonst fällt Kondensat auf der gekühlten Oberfläche aus. Frage 106. Beschreiben Sie den Bivalenzpunkt einer monoenergetischen Wärmepumpe. Wie wird er bestimmt?
Der Bivalenzpunkt ist diejenige Außentemperatur, bei der die verfügbare Heizleistung der Wärmepumpe genau der Gebäudeheizlast entspricht. Unterhalb dieser Temperatur reicht die Wärmepumpe allein nicht mehr aus und der Heizstab schaltet zu. Bestimmt wird er grafisch. In einem Diagramm über der Außentemperatur werden zwei Kurven übereinandergelegt. Die Gebäudeheizlastgerade, die linear von der Normaußentemperatur bis zur Heizgrenze auf Null fällt, und die Leistungskurve der Wärmepumpe, die mit steigender Außentemperatur zunimmt. Der Schnittpunkt beider Kurven ist der Bivalenzpunkt. Üblich sind -3 bis -7 Grad. Je tiefer er gelegt wird, desto größer die Wärmepumpe und desto geringer der Heizstabanteil an der Jahresarbeit. Richtwert 2 bis 5%. Frage 107. Was versteht man unter einer Split-Wärmepumpe?
Antwort: Eine Wärmepumpe, die in eine Außeneinheit mit Verdampfer, Ventilator und meist auch Verdichter und eine Inneneinheit mit Verflüssiger, Regelung und gegebenenfalls Speicher aufgeteilt ist. Beide werden mit Kältemittelleitungen verbunden, das heißt, der Kältekreis durchdringt die Gebäudehülle. Vorteile sind die kompakte Außeneinheit, keine großen Luftkanäle, geringe Schallabstrahlung nach innen und kein Frostschutzproblem der Hydraulik im Freien. Nachteile sind die Montage nur durch einen Fachbetrieb mit Kälteschein sowie Dichtheitsprüfungen und Dokumentation nach der F-Gas-Verordnung. Bei brennbaren Kältemitteln wie R290 ist die Bauart kaum umsetzbar. Das Gegenstück ist die Monoblock-Wärmepumpe mit komplettem Kältekreis in einem Gerät. Verbunden wird nur mit Heizungswasser. Dafür ist Frostschutz der Außenleitungen erforderlich. Frage 108. Was versteht man unter einer Inverter-Wärmepumpe?
Antwort: Eine Wärmepumpe, deren Verdichter über einen Frequenzumrichter Drehzahl geregelt wird. Die Leistung wird stufenlos an den momentanen Wärmebedarf angepasst. Typische Modulationsbreite 30 bis 100%. Vorteile sind kein ständiges Takten und damit weniger Verschleiß und längere Lebensdauer, eine höhere Arbeitszahl im Teillastbetrieb, in dem die Anlage die meiste Zeit des Jahres läuft, ein geringerer Pufferbedarf, leiserer Betrieb und kleinere Anlaufströme. Das Gegenstück ist die Fixed-Speed- oder On-Off-Wärmepumpe, die nur ein- und auskennt und deshalb einen ausreichend großen Pufferspeicher gegen Taktung braucht. Frage 109. Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten der Energiegewinnung für eine Sohle-Wasserwärmepumpe und was jeweils zu beachten ist.
Antwort: Erstens die Erdwärmesonde, eine vertikale Bohrung, üblich 50 bis 150 Meter, meist als Doppel-U-Sonde. Zu beachten sind die wasserrechtliche Erlaubnis bzw. Anzeige bei der unteren Wasserbehörde sowie die Bohranzeige nach dem Lagerstättengesetz. Eine vorherige geologische Prüfung, in Unterfranken besonders auf Gips, Anhydrit und gespannte Grundwasserstockwerke. Eine fachgerechte Verpressung mit zugelassenem Dämmer zur Abdichtung der Grundwasserstockwerke. Mindestabstände zwischen den Sonden von 5 bis 6 Metern und zur Grundstücksgrenze. Die Auslegung nach VDI 4640 mit Begrenzung der Jahresentzugsarbeit, sonst kühlt das Erdreich über die Jahre aus. Und die Sohle als Wasserglykolgemisch zum Frostschutz. Zweitens, der Erdwärmekollektor. Horizontal verlegt in 1,2 bis 1,5 Metern Tiefe, also unterhalb der Frostgrenze. Zu beachten sind der große Flächenbedarf von etwa dem anderthalb- bis zweifachen der beheizten Fläche. Die Fläche darf nicht überbaut oder versiegelt werden, da die Regeneration über Niederschlag und Sonneneinstrahlung erfolgt. Keine tiefwurzelnden Bäume. Rohrabstand 0,5 bis 0,8 Meter, gleiche Rohrlängen je Kreis für den hydraulischen Abgleich. Ein frostfrei und zugänglich angeordneter Sohleverteiler. Meist genehmigungsfrei, aber anzeigepflichtig. Weitere Varianten sind Erdwärmekörbe, Grabenkollektor und Eisspeicher.